Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind es ja von uns gewöhnt, auch wenn das Thema sehr schwierig ist und das heutige Thema ist ganz sicherlich eines der schwierigsten, das wir jemals behandelt haben. Wir steigen leicht ins Thema ein und keine Frage bietet sich mehr an als jene der Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden kann.
Ja, also in der Praxis stellt sich wirklich für mich oft die Situation so dar, dass Hausdurchsuchungen relativ leicht und rasch angeordnet und durchgeführt werden. Wir sind bei sehr vielen Hausdurchsuchungen dabei, die sind fast an der Tagesordnung, vor allem bei großen wirtschaftsstrafrechtlichen Causen werden Hausdurchsuchungen sehr oft bewährt als Mittel verwendet, um eben zu Informationen und Dokumenten zu gelangen, an die man sonst nicht kommen würde. Zu den Voraussetzungen ist zu sagen, dass es einen nur einfachen Tatverdacht bedarf. Ich brauche keinen dringenden Tatverdacht, der quasi einer Anklage ähnelt oder wo eben es sehr wahrscheinlich ist, dass der Tatverdacht tatsächlich erfüllt ist. Der Tatverdacht muss nur einfach sein. Er muss aber bestimmt sein. Das heißt, der Staatsanwalt muss in der Anordnung begründen, wie sich der Tatverdacht darstellt, was sind die Fakten und was ist der Vorhalt und muss auch schriftlich begründen, warum er denn denkt, dass sich bestimmte Gegenstände, Daten etc., das, was er braucht, an einem Ort befinden, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Es wird ja hier in Hausrechte eingegriffen, in Grundrechte eingegriffen. Hausdurchsuchungen werden auch, der guten Ordnung halber möchte ich das nur sagen, durchgeführt eben um Personen zu finden. Vergisst man oft bei Hausdurchsuchungen, aber die dienen auch dazu, um Personen zu finden und eben auch um zu Beweismitteln zu gelangen, die sicherstellen und auszuwerten sind. Die Gegenstände müssen konkretisiert werden. Das ist eben sehr wichtig, weil eben vor einem Vollzug einer Hausdurchsuchung den Betroffenen, der muss nicht unbedingt der Beschuldigte sein, aber er ist eben von einer Durchsuchung betroffen. Ihm muss die Gelegenheit gegeben werden, den Gegenstand herauszugeben, freiwillig. Und wenn er das eben nicht tut, dann wird die Hausdurchsuchung vollzogen und da kommen dann auch die Rechtsmittel zur Anwendung. Ganz wichtig bei den Hausdurchsuchungen ist, dass sie immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterlegen müssen. Der Tatverdacht muss für die Bedeutung und die Aufklärung des Verdachts stehen. Er muss nicht außer Verhältnis sein und das gelindeste Mittel. Und eine Hausdurchsuchungsanordnung ist nur dann gültig und wirksam, eben wenn es richterlich bewilligt wird. Es gibt hier den Richtervorbehalt, der ganz wichtig ist, aber der in der Regel auch eingehalten wird. Also unter dieser schriftlichen Hausdurchsuchungsanordnung ist dann oft die Bewilligung durch den Richter, der dann in seiner Begründung auf die Begründung des jeweiligen Staatsanwalts, der Staatsanwältin verweist.
Das war die Einführung für die Fragen, die jetzt folgen werden, die haben es wirklich in sich. Kryptowährungen boomen. Überall liest man vom Erwerb von Kryptowährungen. Es gibt auf europäischer Ebene zusätzliche Regulierungen von Kryptowährungen. Wir denken jetzt an die MiCA, wir denken an die DRC8. Da tut sich relativ viel. Und diese stark gestiegene Nutzung von Kryptowährungen macht natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden ein bisschen auf das Thema aufmerksam. Das heißt, auch die Strafverfolgungsbehörden haben ein gesteigertes Interesse an der Sicherstellung von Kryptowährungen. Warum eigentlich?
Ja, es ist ganz wichtig und richtig, dass der Handel mit Kryptoassets ist voll gestiegen. Das ist total im Trend. Krypto ist jetzt nicht absolut neu, aber der Handel mit Kryptoassets ist etwas Neues und es macht das Ganze auch attraktiv leider für Kriminalität. Nicht nur der Kryptobetrug, also das betrügerische Herauslocken von Vermögen bei dem Handel mit Krypto, sondern auch die Geldwäscherei mit Kryptoassets ist total im Steigen leider. Für Kriminelle ist das ein mittlerweile leider sehr bewährtes Tool, eben Vermögen zu verschieben und zu verschleiern. Und Kryptoassets werden dadurch zu einem Werkzeug für die Kriminalität. Die stellen nämlich Vermögenswerte dar, die entweder selbst aus einer Straftat stammen, wie der Betrug mit Kryptowährung oder eben damit irgendwie in Verbindung stehen, weil Vermögenswerte in Kryptowährungen umgewandelt werden. Und der Grund, warum Crypto-Crime im Steigen ist, liegt ganz simpel daran, dass es ein noch immer weitgehend unregulierter Markt ist und auch daran, dass viele Personen noch immer in dem Bereich sehr unerfahren sind oder zu gutgläubig. Mit Personen wird Kontakt übers Internet, über diversen Social-Media-Plattformen Kontakt aufgenommen. Es wird eine persönliche Beziehung aufgebaut und dann kommt irgendwann einmal das Thema Krypto zur Sprache und so wird dann Vermögen von Opfern herausgelockt. Und viele haben noch nie etwas damit zu tun gehabt und sind da unerfahren und tappen sozusagen auf die Falle von Rechtsbrechern ein. Und trotz der Blockchain-Technologie sind Transaktionen entgegen der verbreiteten Ansicht von vielen oft nicht mehr nachvollziehbar. Denn Kriminelle wissen leider mittlerweile eh schon länger, wie sie Spuren auch bei der Blockchain verwischen können. Und zur Verschleierung der Mittelherkunft in der Blockchain gibt es verschiedenste Instrumente, derer sich die Rechtsbrecher eben bedienen, wie zum Beispiel das bekannte Bitcoin-Mixer. Das ist also eine Möglichkeit, in dem über einen Dienstleister von verschiedenen Sendern eingezahlte Bitcoins miteinander in einen Pool vermischt und anschließend wieder zerteilt werden. Und so ist die Zuordnung zu einem Empfänger und Sender nicht mehr möglich und der Zahlungsfluss kann nicht mehr weiter verfolgt werden. Und der auf der EU-Ebene geplante Versuch der Identifikationspflichten bei Kryptotransaktionen, die von Ihnen gerade angesprochene Mika, kann eben bei Nutzung von ausländischen Dienstleistern und Wallets einfach umgangen werden. Und warum ist das jetzt für das Thema Sicherstellung ganz wichtig? Es ist im Zuge der Hausdurchsuchung auch immer eine Sicherstellungsanordnung vom Staatsanwalt da, also davon mit umfasst. Und sofern eine Durchsuchung angeordnet wird, wird auch eine Sicherstellung angeordnet. Und wenn es Hinweise darauf gibt, dass Kryptoassets in Verbindung mit der Straftat stehen, dann wird in der Hausdurchsuchungsanordnung auch eine Sicherstellungsanordnung zur Sicherstellung von den Kryptowährungen mit umfasst werden, als Beweismittel einerseits, andererseits als Möglichkeit zur Entschädigung der Opfer oder für die Konfiskation oder den Verfall.
Jetzt werden wir uns ansehen, die Sicherstellung von Kryptowährungen ist ja gar nicht so einfach. Kryptowährungen sind keine körperlichen Gegenstände, das heißt, sie sicherzustellen ist jetzt nicht so ganz einfach. Aber bevor wir uns dem Thema nähern werden, ganz laienhaft eine Frage vorausgeschickt. Wenn die Sicherstellung von Kryptowährungen doch an und für sich gar nicht so einfach ist, warum oder wäre es nicht sinnvoller, sich über die Blockchain jene Beweismittel zu holen, die man für das spätere Verfahren benötigt?
Ja, richtig. Also es ist grundsätzlich schon so, dass in der Blockchain alle Transaktionen festgehalten werden und auch nachvollziehbar sind. Denn aufgrund der Verschlüsselung und der Verkettung von Datensätzen ist eine spätere Veränderung kaum möglich, beziehungsweise wäre das in der Blockchain dann auch sichtbar. Aber Ermittlungsbehörden können selbst über Blockchain-Analysen über die Software, die heißt Chain Analysis, selbst durchführen und somit den Zahlungsfluss nachvollziehen. In vielen Fällen ist es dann tatsächlich so, dass Endempfänger dann ermittelt und ausgeforscht werden können. In Österreich macht es die Spezialeinheit Cybercrime Competence Center C4. Das ist beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Und bei den Landeskriminalämtern, die mit dem C4 auch oft zusammenarbeiten, sind spezielle IT-Abteilungen aufgestellt worden, die sich mit dem Thema Crypto-Crime und Cybercrime generell sehr gut auskennen, mit denen wir auch sehr gute Erfahrungen haben. Also es ist wohl möglich auch so, Empfänger-Wallets auszuforschen und mit vielen Exchangern von Crypto-Assets besteht auch eine gute Kommunikation und ein Austausch mit der Spezialeinheit C4. Aber es gibt auch Anbieter, die keine Auskünfte liefern, also wo es über die Blockchain dann nicht möglich ist, zu eruieren, wer der Endempfänger der Kryptoassets ist. Und auch über Rechtshilfersuchen ist das sehr schwierig. Im EU-Ausland gibt es große Schwierigkeiten, diese Informationen zu erlangen, auch unter anderem aus dem Grund, weil es mit dem Ausland kein Rechtshilfeabkommen mit Österreich gibt, also bei den Offshore-Regionen oder in Asien. Und eben, wie gesagt, über die Bitcoin-Mixer ist es, wie Sie eben gefragt haben, echt nicht mehr so einfach möglich oder gar nicht mehr möglich, die Blockchain-Analysen hier durchlaufen zu lassen, denn die können mit dem Bitcoin-Mixer gestört werden und damit ist die Nachvollziehbarkeit praktisch verunmöglicht.
Das ist ganz spannend. Im Strafrecht gibt es ja den alten Spruch, dass die Kriminellen dem Recht immer einen Schritt voraus sind. Den Eindruck bekommt man auch hier bei der Blockchain, eine Technologie, die als immens sicher angepriesen wurde, wird jetzt einfach von den Kriminellen dazu verwendet, um die eigenen Spuren zu verwischen. Bei der nächsten Frage kommen wir jetzt aber versprochen in den Kernbereich des heutigen Podcasts und da geht es wirklich um die Sicherstellung der Kryptowährungen. Kryptowährungen sind keine körperlichen Gegenstände, das heißt, die kann man nicht anfassen. Wie muss man sich nun die Sicherstellung von Kryptowährungen in der Praxis vorstellen?
Ja, also das haben wir auch in unserer zweiten Auflage aufgenommen, weil das vorher eben noch nicht so verbreitet war. Die Auflage ist ja auch jetzt schon die erste 5 Jahre alt und mittlerweile hat sich da viel getan. Ganz korrekt ist es so, dass nur Gegenstände sichergestellt werden. Man nennt es im Gesetz die vorläufige Begründung der Verfügungsmacht über einen Gegenstand. Und die Kryptowährung ist eben kein körperlicher Gegenstand. Es handelt sich um Daten in einer Blockchain mit einem wirtschaftlichen Wert, wo die Daten nur durch Einsatz elektronischer Schlüsseln, das sind Public oder Private Keys, zugänglich sind. Und mit dieser Keys kann dann über die Kryptowährung verfügt werden. Der elektronische Schlüssel wird dann in dem Wallet gespeichert, das ist diese digitale Brieftasche. Und die Kryptowährung befindet sich als Dateinsatz in der Blockchain und sind auf einem oder sogar mehrere Server gespeichert. Die Wallet kann dann auf einem speziellen körperlichen Medium eingerichtet sein. Das ist ein digitaler Datenträger oder man schreibt es auf ein Papier, Walletnummer etc. Und das nennt man dann Offline-Wallet. Und wenn dieses körperliche Speichermedium dann mit einem Internet verbunden ist, dann nennt man das Online-Wallet. Und das Speichermedium, auf dem die elektronischen Schlüssel hinterlegt sind und mit dem eine Verbindung zu den Kryptowährungen aktiv hergestellt werden kann, kann sehr wohl als Gegenstand einer Sicherstellung sichergestellt werden. Also es kann Gegenstand einer Sicherstellung im Sinne des Gesetzes sein. Aber mit dem allein ist die Vermögenssicherung noch nicht bewirkt, weil ja nur die Zugangsschlüssel auf die Kryptoassets, die sich auf dem Speichermedium befinden, mit dem Datenträger sichergestellt werden. Und es stellt sich daher das Problem der tatsächlichen Vermögenssicherung von Kryptoassets. Sofern Kopien zu dem auf dem Speichermedium gespeicherten elektronischen Schlüsseln existieren, besteht weiterhin das Risiko, dass die von den Personen, die über die Informationen verfügen, eben wegtransferiert sind und die Assets dann verloren sind und es auch nicht mehr nachvollziehen kann. Es genügt dafür die Kenntnis allein über den elektronischen Schlüssel. Und um diesem Risiko entgegenzuwirken, ist auch gesetzeskonform so, in § 111 Absatz 2 der Strafprozessordnung, ist ein Transfer der Kryptowährungen auf ein Behördenwallet in der Praxis rechtlich zulässig. Das Cybercrime Competence Center hat sehr viele Wallets, die sie dafür verwendet, auch dass sie die Informationen eben auf das Behördenwallet laden und selbst dann, wenn sich die Kryptowährungen dann nicht auf diesem Speichermedium befinden, ist das möglich.
Bei beiden Dingen möchte ich noch einmal ganz kurz einhaken. Wenn nun das körperliche Speichermedium, auf dem die elektronischen Schlüssel gespeichert sind, sichergestellt werden, welche weiteren konkreten Schritte bedarf es für die Vermögenssicherung?
Also, wie gesagt, die Sicherstellung mit der Überweisung der Kryptowährung auf ein dafür eingerichtetes Behördenwallet gilt als durchgeführt. Dadurch ist der Zugriff auf die Kryptowährungen in der Folge technisch nur mehr mit dem elektronischen Zugangsschlüssel der Behörde möglich. Die Behördenwallets sind dann dort gesichert. Aber darüber hinaus ist gerade in den Fällen, in denen letztlich die elektronischen Schlüssel aufgrund eines Passwortschutzes nicht mehr zugänglich sind, jedenfalls möglich, einer allfällig im Zuge der Durchsuchung bekannt gewordenen Plattform für Online-Wallets oder dem Handel von Kryptowährungen einen Trittverbot aufzuerlegen. Also das Gesetz, die Strafprozessordnung sieht in Paragraph 109 auch das Trittverbot vor. Das ist das vorläufige Verbot der Herausgabe von Gegenständen oder anderen Vermögenswerten an Dritte. Das kann man sich so zum Beispiel vorstellen wie ein Guthaben auf einer Bank und die Bank als Dritte ist da verpflichtet, das zu unterbinden, dass es an Dritte weitergeleitet wird. Und mit diesem Trittverbot für diese Krypto-Assets sollen alle, die über den elektronischen Schlüssel dieses Assets verfügen, von einem Zugriff ausgeschlossen werden und damit auch gleichzeitig der Vermögensverschiebung entgegengewirkt werden. In den Fällen ist aber trotzdem doch noch die Kooperation mit den Exchanger wichtig und eine vorausgesetzt, weil der muss das ja auch auszahlen. Und beim Auslandsbezug stellt sich das Problem mit den Exchangern wieder in der Kooperation oder in der Koordination, sobald es einen Auslandsbezug gibt mit ausländischen Börsen, ist das wieder recht schwierig. Und da Kryptoassets in Sekunden weiter transferiert werden, sind die Assets oftmals leider in der Praxis verloren.
Also man sieht, es ist gar nicht so einfach. Wir befinden uns doch noch etwas am Anfang der Sicherstellung von Kryptowährungen und noch haben die Kriminellen einen kleinen Schritt Vorsprung, aber werden wir sehen, wie sich das in der Zukunft gestaltet. Jetzt habe ich ja in der zweiten Auflage des Handbuchs nachgelesen, da wurde relativ viel hinzugefügt an Inhalten, großer Schwerpunkt auch auf die Kryptowährungen und die Hausdurchsuchungen gelegt, sehr viele moderne Themen. Das heißt, für jeden eine dringende Kaufempfehlung, dieses Buch zu lesen, denn alles, was Sie zur Hausdurchsuchung brauchen, erfahren Sie in diesem Buch mit ganz, ganz wertvollen Praxistipps. Jetzt habe ich aber speziell beim Kapitel über die Kryptowährungen und die Hausdurchsuchung gelesen, dass in der Lehre hinsichtlich der Sicherung der Kryptowährungen auf Behörden-Wallets die Meinung vertreten wird, dass diese Befugnis zur Sicherstellung die Strafverfolgungsbehörden nur dazu ermächtigt, den Speicherort von Kryptowährungen von einem Speichermedium zu erreichen, wenn dieses den virtuellen Zugang dorthin überhaupt erst ermöglicht. Was bedeutet diese Ansicht?
Ja, also da kann man sehr ins Detail gehen und das kann recht komplex beantwortet werden. Ich versuche es einfach zu erklären und das auf den Punkt zu bringen. Also es gibt Cold und Hot Wallets. Ja. Das eine, das Hot Wallet ist mit dem Internet verbunden und ein direkter Zugang zur Wallet, zur Blockchain möglich. Und beim anderen gibt es eben keinen Zugang zum Internet. Das ist, wie kann man sich so vorstellen, das eine ist auf dem Stick, das andere ist eben eine App auf einem Handy mit dem direkten Zugang zum Internet. Und die Lehre, Professoren Tipold und Zerves vertreten bei der Behördenwallet die Meinung, dass diese Befugnis zur Sicherstellung nur eben bei den Online-Wallets, wenn man die findet, bei betroffenen Personen mit einer Sicherstellung möglich ist, bei denen eben eine Verbindung von Speicherort zu den Kryptowährungen stets gegeben ist, dass das also technisch gesehen nach der Strafprozessordnung mit der Sicherstellung nach 109 Ziffer 1 Litera A möglich ist. Aber es gibt ja auch noch das Trittverbot und die Tipold und Zerves verweisen auch auf die Bestimmungen der Nachrichtenüberwachung in den Paragraphen 135 fortfolgende Strafprozessordnung. Also kann man das auch über diese Bestimmungen machen. und trotzdem versuchen als Ermittlungsbehörde Kryptoassets versuchen sicherzustellen, mit den Anbietern Kontakt aufzunehmen, ein Trittverbot auszusprechen und letztlich dann eine Beschlagnahme der Kryptowährung zu erwirken.
Also man sieht im Detail wirklich gar nicht so einfach. Da wird noch relativ viel passieren mit Blick auf die Zukunft. Wenn wir einen kleinen Status quo abbilden möchten, welche Volumina an Kryptowährungen wurden denn auf die beschriebene Weise in den letzten 5 Jahren sichergestellt?
Also man weiß, dass beim Bundeskriminalamt C4 über 1000 Behördenwallets eingerichtet wurden, die extra zur Sicherstellung von Kryptowährungen zur Verfügung stehen, die auch verwendet werden. Unsere Erfahrung in der Praxis zeigt auch, dass das eingesetzt wird, auch erfolgreich. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Fälle mittlerweile. Sind die Kriminellen sehr findig, sehr aktiv, machen Werbung, leider fallen viele Opfer drauf rein und verlieren sehr viel Geld. Viele Fälle sind wirklich verloren, weil die Spur sich dann schnell ins Ausland zieht und man da wirklich sehr schwierig oder gar nicht mehr ermitteln kann. Aber dennoch, es gibt Fälle, wo Vermögen sichergestellt wird und man weiß, dass man in den vergangenen 5 Jahren über 5,2 Millionen Euro in Kryptowährungen sichergestellt hat. Die konnten beschlagnahmt werden. Und wenn es beschlagnahmt ist, wird dann das Gericht entscheiden, wer dann ein Stück vom Kuchen sozusagen bekommt. Wird es dann den Opfern, die Privatbeteiligte sind, dann denen zugesprochen, erhalten die dann einen Schadenersatz aus diesem Vermögen. Also wenn die Strafverfolgungskosten werden meistens auch daraus getilgt oder es kommt eben zu einem Verfall und die Opfer können sich dann im Fall eines Titels dann auch in die Republik Österreich wenden und das dann zurückverlangen. Und in der Praxis ist dann so, wenn die Behördenwallets dann diese Kryptowährungen sicherstellen, dann gibt es eine Empfehlung vom Justizministerium, dass diese Kryptowährungen dann in die staatlichen Währungen, in die staatliche Währung Euro oder Dollar ausgetauscht, umgetauscht wird, weil es eben sehr volatil ist und es zu nicht vorhersehbaren Kursverlusten kommt. Man weiß, dass bei Krypto war ja letztes Jahr ist der Winter eingetreten und es gab sehr hohe Kursverluste und die Empfehlung ist, dass der Richter darüber dann entscheidet, das eben relativ rasch in eine staatliche Währung umzutauschen und die Betroffenen sind dann davon zu verständigen und das Opfer wird dann auch darüber informiert. Das ist das Positive.
Wir enden mit etwas Positivem. Das ist doch schön. Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein sehr spannendes Thema, ein sehr schwieriges Thema. Der Teufel liegt wie total oft im Detail. Aber ich glaube, wir haben Ihnen heute einen sehr guten Überblick mitgegeben, worauf es in der Praxis ankommt, wo vielleicht noch die Probleme in der Praxis liegen. Wir haben auch gesehen, dass es Lehrmeinungen gibt, die eine Diskussion anregen sollen. Aber die Zukunft wird uns zeigen, wie die Ermittlungsbehörden mit den Kryptowährungen umgehen werden. Liebe Frau Dr. Paulitsch, vielen Dank für den Besuch heute im Studio. Es war wie immer eine Freude, mit Ihnen zu sprechen und ich danke Ihnen für die sehr gute, klare und fundierte Aufbereitung dieses wirklich schwierigen Themenbereiches.
Ich danke sehr für die Einladung, Herr Dr. Stummer.